WDR 5. Diesseits von Eden. Mit Christina Maria Purkert.
Guten Morgen.
Wie käme denn ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi sollt mit meinem heillosen Namen nennen?
So empört hat sich Martin Luther geäußert, als ihm zu Ohren kam, dass sich Anhänger seiner Theologie Lutheraner nennen wollten. Verhindert hat er das auf Dauer natürlich nicht. Und nächstes Jahr feiern Lutheraner und reformierte Evangelische ein halbes Jahrtausend Reformation. Im Vorfeld erscheinen immer mehr neue Bücher zu Luther. Eines, das Luther auf neue Weise in der Geschichte verortet, stellen wir Ihnen heute Morgen vor. Und auch das hier fällt erstmal unter evangelische Kultur.
Ich habe genug, mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein.
Bach-Kantaten und die großen Passionen gehören in die Zeit vor Ostern. Das müsste hier nicht eigens erwähnt werden, wenn nicht eine besondere Inszenierung in Köln die Aussage der Kantate »Ich habe genug« in den Kontext der aktuellen Debatte zum Umgang mit Tod und Sterben stellen würde. Was ein Musiktheater auf der Suche nach Erlösung findet, das hören Sie gleich, ebenso wie den Publizisten, Pädagogen und Partner im jüdisch-christlichen Dialog, Micha Brumlik. Er wird heute bei der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit ausgezeichnet mit der Ober-Rosenzweig-Medaille. Die Woche der Brüderlichkeit beginnt jedes Jahr am ersten Märzwochenende. Mit ihr rückt der christlich-jüdische Dialog ins Blickfeld, denn die über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Deutschland nutzen die Woche im ganzen Land für Veranstaltungen. Dieses Jahr unter dem Motto »Um Gottes Willen«. Die zentrale Eröffnungsfeier aber wandert von Stadt zu Stadt. Während der Ort wechselt, bleibt der Ablauf gleich. Dazu gehört als krönender Abschluss am Sonntagvormittag die zentrale Eröffnungsfeier mit der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille. Diese Ehrung für langjährige Verdienste um die Verständigung zwischen Juden und Christen erhält heute um 11:30 Micha Brumlik in Hannover. Pädagogikprofessor und Publizist, Politiker kurzzeitig jedenfalls in Frankfurt und Partner im Dialog zwischen Juden und Christen. Seit Jahrzehnten sind Sie, Herr Brumlik, aus der öffentlichen Debatte zu Themen rund um Bildung, Demokratie und Religion nicht wegzudenken. Sie werden geehrt für Ihre Verdienste um die Verständigung zwischen Juden und Christen. Wie steht es denn um den Dialog in Deutschland heute?
Das Verhältnis zwischen Juden und Christen in Deutschland im Moment ist vergleichsweise gut. Es gibt freilich zwei Störelemente. Das eine Störelement insbesondere im Kontakt zur katholischen Kirche ist nach wie vor die lateinische Karfreitagsliturgie, nach der dafür gebetet werden soll, dass die Juden Jesus als Erretter der Menschheit anerkennen sollen. Und in Kreisen der evangelischen Kirche ist immer wieder ein Streitpunkt oder eine Diskussion, ob und inwieweit die Auseinandersetzung über die israelische Siedlungs- und Palästinapolitik Gegenstand auch christlich-jüdischer Gespräche sein kann oder nicht.
Ihre persönliche Einschätzung, Sie waren ja sehr lange engagiert, auch 15 Jahre lang jüdischer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Evangelischen Kirchentag. Wird man diese Störelemente in absehbarer Zeit ausräumen können? Und ist der Dialog ansonsten so stabil und die Basis, die man geschaffen hat über die Jahre, dass man da nicht sagen kann, es gefährdet das Erreichte?
Naja, also es ist nicht anzunehmen, dass der gegenwärtige Papst die kirchenpolitische Kraft haben wird, diese lateinische Liturgie zu verändern. Mir scheint die Strategie der katholischen Kirche in dieser Beziehung eher darauf hinauszulaufen, dass man das einfach allmählich vergessen lässt, der ohnehin die meisten Gottesdienste im Katholizismus, im katholischen Glauben nicht auf Lateinisch stattfinden. Dennoch, nach alledem, was ich vom katholischen Glauben verstanden habe, ist, dass auch lateinische Liturgien in der Sachaussage genauso wichtig und genauso gültig sind wie die in der Landessprache. Insofern bleibt das eine gewisse Störquelle. Und etwas Ähnliches wird man auch im Bereich menschenrechtlich und völkerrechtlich engagierter protestantischer Christen beobachten können, die in einer oftmals, lassen Sie es mich so sagen, gesinnungsethischen Art und Weise die israelische Politik glauben, kritisieren zu müssen, was natürlich ihr gutes Recht ist. Was nur auffällt, ist, dass dieser Konflikt im Vergleich mit alledem, was uns zurzeit beschäftigt, Gott sei Dank doch eher gering ist, unverhältnismäßig stark in den Vordergrund tritt.
Was meinen Sie, steckt dahinter, dass dieser Konflikt so stark immer diskutiert wird, während es wirklich ganz große gesellschaftliche Probleme gibt und wir ja auch hier innenpolitisch doch immer wieder auch auf einen neuen Antisemitismus und auf Fremdenfeindlichkeit stoßen?
Naja, das ist nicht so verwunderlich, wenn man bedenkt, dass alles, was mit Judentum und Staat und Land Israel zu tun hat, natürlich aus einer theologischen Perspektive von Bedeutung ist. Wir reden ja nicht über irgendwelche Inseln im Südpazifik, sondern über Regionen und Landschaften, die nun in den Heiligen Schriften von Juden und Christen immer auch eine hervorragende Rolle gespielt haben.
Wie schätzen Sie denn die neuen rechten Bewegungen ein? Es gibt oft Angst vor neuem Antisemitismus durch Zuwanderer, durch muslimische Zuwanderer vor allem. Andererseits hat man das Gefühl, dass es auch durchaus noch einen alten gibt, wenn man sich die Pegida-Demonstranten in Dresden und anderorts anschaut.
Also was es gibt bei diesen Demonstranten, das ist Fremdenfeindlichkeit, ihre Islamfeindlichkeit. Maskieren sie oft damit, dass sie dann Israel-Fahnen mit sich herumtragen. Und überhaupt glaube ich zu beobachten, dass diese neuen rechten Bewegungen von dem Front National in Frankreich bis zur AfD in Deutschland oder der nationalkonservativen Regierungen in Ungarn oder Polen, dass jedenfalls auf der Oberfläche, auf der programmatischen Ebene nicht mehr antisemitisch sind. Das ist vorbei, weil alle eingesehen haben, dass das nach dem Nationalsozialismus und der NS-Zeit nicht mehr geht. Was dann allerdings an den Stammtischen geredet wird und was sich insbesondere im Internet lesen lässt, zeigt, dass es unter der Anhängerschaft durchaus noch viele antisemitische Haltungen und Einstellungen gibt. Aber wie gesagt, auf der programmatischen Ebene wird man das bei den neuen Rechtsparteien nicht mehr finden.
Trotzdem haben Sie ja aufgerufen, im vergangenen Monat Demokratie zu verteidigen und die rechtsradikale AfD zu stellen.
Ja, man muss sie stellen. Man muss mit ihnen diskutieren. Ich habe dazu kürzlich Gelegenheit in einem eher privaten Kreis und ich war verblüfft, dass die Personen, mit denen ich da diskutiert habe, mir durchaus ehrlich gemeint gegenüber geäußert haben, dass sie Angst hätten, dass sie aber nach einer geschlagenen Dreiviertelstunde einfach nicht sagen könnten, wovor genau sie Angst hatten. Das Einzige, was dann einer herausgepresst hat, war, dass er für ein Burka-Verbot ist, woraufhin ich natürlich postwendend zurückgefragt habe, wann haben Sie denn das erste oder letzte Mal, da wo Sie wohnen, in Nordwestdeutschland eine Burka gesehen? Und da musste dann auch einräumen, dass das nicht vorkommt. Also es geht um Angst, nicht um Furcht. Es geht um ein diffuses Bedrohungsgefühl, das auf die Flüchtlinge projiziert wird.
Und wie kann man solche Angst ausräumen, Ihrer Meinung nach? Durch Debatten?
Durch Debatten und durch Formen gelingenden Zusammenlebens. Denn das wissen wir aus vielen soziologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen, dass überall dort, wo Immigranten, Zuwanderer, Einwanderer und Menschen, die hier geboren sind, Deutsche zusammenleben, dass dort die Fremdenfeindlichkeit sehr, sehr viel geringer ist.
Sie haben sich auch in die theoretische Auseinandersetzung über Gewalt und Religion immer wieder eingemischt, um die Debatte, ob mit der mosaischen Unterscheidung zwischen wahr und falsch, die der Ägyptologe Jan Assmann angestoßen hat vor einigen Jahren, Religion als Legitimation von Gewalt eingeführt wurde praktisch. Sie meinen, dass man nicht sagen kann, die monotheistischen Religionen wären besonders gewaltgefährdet. Warum?
Weil ich mir einfach versucht habe, bin kein Religionswissenschaftler, aber ich habe versucht, mir ein Bild zu machen, mir auch die anderen Religionen und ihre Texte anzusehen. Und da sehe ich mindestens so viele Gewalt wie in den monotheistischen Religionen. Also die polytheistischen Religionen sind grundsätzlich nicht toleranter oder friedlicher, als dass die monotheistischen Religionen sind und der Buddhismus auch nicht. Man darf nicht vergessen, dass es sehr wesentlich zen-buddhistische Priester gewesen sind, die das imperialistische Japan in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg dann befürwortet und angefeuert haben.
Sie sind kein Religionswissenschaftler, aber Sie sind Pädagoge und aus dieser Perspektive haben Sie sich auch geäußert zum Religionsunterricht in religiös pluraler Gesellschaft, und zwar jetzt in dem Themenheft, das zu der Woche der Brüderlichkeit in diesem Jahr erschienen ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie sehr wohl für einen bekenntnisgebundenen Religionsunterricht in den staatlichen Schulen. Wie stellen Sie sich das genau vor?
Also, was ich an unserem System des Religionsunterrichtes, der ja in der Verfassung im Grundgesetz garantiert ist, gut finde, ist, dass man dort sowohl die Möglichkeit hat, die Prinzipien und Werte des Glaubens zu vermitteln, als auch über die eigene und andere Religionen informiert zu werden und das ein oder andere auch kritisch zu diskutieren. Dort, wo es das nicht gibt, wie in unserem laizistischen Nachbarland Frankreich, aber auch in den USA, dort blüht und wächst und gedeiht der Fundamentalismus. Insofern finde ich, dass wir hier in Deutschland mit unserem System des schulischen Religionsunterrichts besonders gut aufgestellt sind, um mit diesen interkulturellen, interreligiösen Konflikten, zumal unter der Jugend, zurechtzukommen.
Mit Micha Brumlik habe ich gesprochen, bevor er nach Hannover gereist ist, um dort heute die Buber-Rosenzweig-Medaille entgegenzunehmen. Ein früherer Träger dieser Medaille und katholischer Pionier des christlich-jüdischen Dialogs ist am Donnerstag gestorben. 100 Jahre alt wurde der Bibelwissenschaftler Franz Musner, der in den 70er Jahren das Judentum als Wurzel des Christentums beschrieb.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Jesus war kein Christ, sondern ein Jude, und Martin Luther war kein Lutheraner, und ihm selbst war der Gedanke, dass es Lutheraner geben könnte, äußerst unangenehm. Wir haben ja eingangs schon zitiert in seiner drastischen Sprache, wie sehr er diesen Gedanken verabscheut hat. Das alles erfährt man in einem neuen Buch des Tübinger Kirchenhistorikers Volker Leppin. Und man erfährt auch, warum das so war. Luther war ein Mönch des Mittelalters, der von der mystischen Frömmigkeit geprägt war. Das ist jedenfalls die Erkenntnis des Tübinger Kirchenhistorikers, der dieses Buch über Martin Luther und die Anfänge der Reformation geschrieben hat. Die Überraschung für uns Leser darin: vieles, was wir als typisch lutherisch kennengelernt haben, war gar keine Innovation von Luther, sondern Teil der spätmittelalterlichen Frömmigkeit des 15. und 16. Jahrhunderts. Unser WDR5-Leser Christoph Fleischmann hat mit Volker Leppin über seine Thesen gesprochen.
Das war der Sound der Reformation. Die Rechtfertigung, durch die der Übertreter wieder zum wahren Gehorsam Gottes gebracht wird, geschieht dann, wenn durch die Gnade Gottes seine Augen wieder geöffnet werden, so dass er den wahren Gott erkennt durch den Glauben. Das ist eine reine Gnade, die aus dem Verdienst Christi fließt. Dazu kann unser Werk nichts tun.
Da sind fast alle Bestandteile des neuen Glaubens schon enthalten. Der Mensch kann nichts zur Erlösung tun, es ist alles Christi Verdienst. Diese Gnade Gottes kann sich der Glaubende nur gefallen lassen. Allein das Zitat ist nicht von Martin Luther, sondern von seinem Ordensoberen Johann von Staupitz, der Luther zwar anregte, aber nicht selber zum Lager der Reformation wechselte. Aus solchen Zitaten von Staupitz und anderen Zeitgenossen beschreibt der Kirchenhistoriker Volker Lepin eine Form der spätmittelalterlichen Frömmigkeit, die auch Luther teilte, die aber nicht seine exklusive Entdeckung war, wie es noch oft in Lutherbiografien dargestellt wird. In den berühmten 95 Thesen setzte Luther auf eine innerliche Bußgesinnung gegen äußerliche Bußleistung, genau wie der Mystiker Johannes Tauler, ein Mönchstheologe des 14. Jahrhunderts.
Das Bußverständnis, das ist komplett mittelalterlich mystisch. Und wenn er da formuliert, unser ganzes Leben soll Buße sein, dann kann man Stück für Stück zeigen, das hat er bei Tauler so gelesen oder zumindest so verstanden, hat er in seinen Predigten ausgearbeitet und eins zu eins in diese Ablassthesen hineingebracht.
Aber der Mystiker wird als Kirchenkritiker verstanden. Der Theologe Johannes Eck aus Ingolstadt sowie die Kurie in Rom reagierten scharf auf die in den Thesen enthaltene, durchaus zeitübliche Papstkritik, wonach der Papst keine Macht habe, Menschen aus dem Fegefeuer zu befreien. Die Kurie lässt ein Gutachten erstellen von dem Theologen Silvester Mazzolini, genannt Prierias.
Prierias ist einer, der eine der Positionen des späten Mittelalters vertritt, dass die Lehre des Papstes verbindlich sei. Das ist vor dem 19. Jahrhundert nie katholische Lehre gewesen. Und genau dagegen setzt Luther nun, weil das eine Stimme aus Rom ist, eine immer stärkere Reduktion des Papstes. Der Papst muss an etwas gemessen werden können. Und das ist dann nach weiteren Auseinandersetzungen nicht mehr nur, wie man das aus dem 15. Jahrhundert kannte, das Konzil, sondern es ist die Schrift. Und zwar die Schrift allein.
Luther nahm die Rolle des Kritikers an und wusste sie auch geschickt zu inszenieren, wie Lepin spannend nachzeichnet. Luther nutzte die damals neuen Medien, Flugschriften in der Landessprache. Er spielte die nationale Karte aus. Deutschland leide unter der römischen Herrschaft. Und er findet Verbündete in den Landesfürsten, die ebenfalls gerne den Einfluss Roms zurückdrängen.
Luthers Theologie funktioniert so, dass von einem Zentrum aus gedacht wird. Sie können irgendeine Lutherschrift nehmen und sie immer wieder zurückführen auf den Grundgedanken der Rechtfertigung allein aus Gnade, allein durch den Glauben. In dem Moment, in dem dies nicht nur auf der Kanzel geschieht, sondern im Druckmedium und als Politikberatung, in dem Moment wird das ein ungeheuer kräftiges Verfahren, weil man einen Maßstab hat, an dem man jegliches Handeln messen kann.
Luther ist bei Lepin nicht mehr der Heros, der allein aus dem Hören auf Gottes Wort eine neue Welt heraufführt. Dadurch, dass Lepin Luther in den Kontext seiner Zeit stellt, wird der Reformator fremder und näher zugleich. Die mystische Frömmigkeit verbinde Luther mit seinen katholischen Zeitgenossen und die Wiederentdeckung eben dieser mystischen Wurzeln sei deswegen auch ein Angebot für das ökumenische Gespräch.
Dass wir uns lösen von der Fixierung auf bestimmte feste dogmatische Formulierungen und auf Grundstrukturen schauen, auf das menschliche Verhältnis zu Gott und dann entstehen in der Tat überraschende Nähen. Dann finden wir bei Luther dieselben geistlichen Wurzeln wie bei Ignatius von Loyola, dem Gründer der Jesuiten, der als das große Gegenüber des Luthertums gilt.
Das Buch von Lepin ist ein wichtiger Beitrag zur Versachlichung des Lutherjubiläums.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dieses Buch selbst zu lesen, es heißt ganz genau Die fremde Reformation, Luthers mystische Wurzeln. Es ist im CH Beck Verlag erschienen, hat 248 Seiten und kostet 21,95 Euro. Und der Autor ist Volker Lepin.
WDR 5. Diesseits von Eden. Religion.wdr.de.
Wie will ich sterben? Wie kann ich mit dem Sterben anderer umgehen? Fragen, die in der Öffentlichkeit viel diskutiert wurden in den vergangenen Monaten, als es um die Gesetze zur Sterbehilfe für todkranke Menschen ging. Neu sind die Fragen allerdings deshalb nichts. Sie sind eigentlich uralte existenzielle Fragen, wie sie Menschen schon vor Jahrhunderten formuliert haben. In der Kunst finden wir die alten Ausdrucksformen dafür noch heute, zum Beispiel in der Kantate »Ich habe genug« von Johann Sebastian Bach. Diese ist der Ausgangspunkt für ein Musiktheaterprojekt mit Jugendlichen und Alten. Barock trifft Rock und Rap, könnte man vermuten. Aber diese Begegnung von alter Musik und neuer Musik ist vielschichtiger und hat mehr leise Töne und Zwischentöne gefunden auf der Suche nach Antworten. Tom Down hat sie gehört.
Das erleichterte Leben im Jenseits und das Darben im irdischen Diesseits, das haben wir heute nicht mehr. Es ist auch völlig absurd, sich darüber mit den Jugendlichen zu unterhalten. Das ist kein Punkt, der irgendwo auf Verständnis stößt. Ich mache mir mein Diesseits so schön, wie ich kann. Punkt.
Mit Freuden sage ich, Welt, zu dir, ich habe genug. Voller Überzeugung singt der Solist in Bachs Kantate von Todessehnsucht und der Freude auf das Jenseits. Die Kultur des Sterbens in der heutigen Gesellschaft ist eine andere. Im Musiktheaterprojekt »Ich habe genug« arbeitet Regisseurin Frauke Meyer seit Anfang Januar mit einer Gruppe Kölner Jugendlicher und Senioren. Zu den Klängen der barocken Kantate und einer modernen Komposition proben die Laiendarsteller an einer szenischen Aufführung. Man sitzt gemeinsam an einer langen Tafel und denkt über den Tod nach.
Es ist abends. Ich schlafe ein. Am nächsten Morgen bin ich tot.
Wir haben einen Leichenschmaus, bei welchem wir uns auseinandersetzen, erinnern, trauern, um aber auch den Weg zurückzufinden, und zwar mit den Senioren und den Kindern.
Verantwortung für Inhalatoren, Sauerstoffkondensatoren, regelmäßige Medikamentenapplikation, gestörte Nachtruhe, Kreislaufprobleme, Stürze, Reduzierung sozialer Kontakte, Verzicht auf bisherige Hobbys, völlige Isolation.
Dass wir das Leben so verlängern können, dass es dann auf eine fast absurde Weise wieder zur Last wird, nicht nur für die Sterbenden, sondern für die Familie auch, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Der Theologe Martin Bock ist einer der Initiatoren des Musiktheaterprojektes.
Ich glaube, dass in der ganzen Sterbehilfedebatte ja auch wichtig ist, nicht nur die Frage nach dem Palliativen, sondern auch die Frage, wer hält denn meine Hand? Auf wen kann ich mich in dieser ganz schwierigen Situation denn verlassen? Und der Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, ändert sich, glaube ich, bei vielen Menschen, wenn sie wissen, ich bin nicht allein in der Situation.
Die existenzielle Frage nach dem eigenen Tod beschäftigt Jugendliche der offenen Schule Köln und Mitglieder des Chors 70 plus gleichermaßen. Und in der gemeinsamen künstlerischen Arbeit lernen sie voneinander.
Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wenn ich in einem fortgeschrittenen Alter bin, dass ich dann auch kein Problem mehr damit habe, dem Tod ins Auge zu sehen, sage ich mal. Ich möchte einfach, dass ich einen schönen letzten Tag habe, dass ich keine Sorgen haben muss, dass ich irgendwie da chemisch am Leben gehalten werde. Ich finde das nicht schön.
Mich bewegt besonders, was ich jetzt von den Kindern höre. Wie die sich vorstellen, wie sie den Tod auch irgendwie gestalten können. Das finde ich irgendwie schade, dass wir keinen Kosmos mehr für uns haben, in dem wir sagen können, hier bin ich aufgehoben und ich habe schon Menschen begleitet beim Sterben. Und ganz zum Schluss gab es die Situation, habe ich erst die Hand des Sterbenden gehalten und dann irgendwann, ich habe gemerkt, der Sterbende lächelte. Und dann war es so still. Ich habe geweint und trotzdem war Freude und Weinen in einem, also eine paradoxe Situation. Man weiß es ja nicht, aber es ist ja vielleicht dann kein Freuen auf den Tod, aber so ein Lächeln oder eine stille Freude im Sterben.
Tom Down war bei den Endproben von »Ich habe genug«, ein Musiktheaterprojekt auf der Suche nach Erlösung. Die Aufführung können Sie am kommenden Freitag und Samstag in der Kölner Trinitatiskirche sehen. Und morgen Abend gibt es dazu eine Gesprächsrunde mit Theologen, Soziologen und Musikern in Köln im Zentrum für Alte Musik. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite zamus.de. Berichte von Übergriffen auf geflüchtete Frauen und Kinder in Wohnheimen oder Notunterkünften haben inzwischen schon öfter die Öffentlichkeit alarmiert und auch den unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Missbrauchsfragen. Der allerdings hat schon länger mit muslimischen Verbänden über diese Probleme gesprochen. Denn Schutz vor sexuellen Übergriffen setzt Aufklärung voraus, auch darüber, dass keine Religion solche Taten rechtfertigt. Und bei der Vorbeugung wie bei der Hilfe für Opfer lag in den vergangenen Jahren der Fokus bei den Kirchen aus mittlerweile bekannten Gründen. Doch die bekannten Muster von Scham der Opfer und Schweigen gebietender Autorität, die gibt es überall, auch in muslimischen Familien. Kadriye Achar konnte mit einer muslimischen Therapeutin und der Mutter eines Opfers sprechen. Letztere allerdings möchte bis heute nicht an ihrer Stimme erkannt werden, weshalb wir sie stark verfremdet haben.
Es wiederholt sich mehrmals am Tag. Fatma packt die Spielsachen ihrer Tochter ein und aus, ordnet alles neu. Danach ist der Kleiderschrank ein- und ausgeräumt. Obwohl es nun 10 Jahre her ist, hält Fatma, die nicht erkannt werden möchte, an diesem Ritual fest. Es hilft ihr, mit dem fertig zu werden, was ihrer Tochter passiert ist.
Wir saßen zusammen und sie hat mir dann das erzählt, dass der Vater ihr immer weh tut. Immer wenn ich das Haus verlasse, ihr dann die Unterhose auszieht. Wir haben ja noch ein Kind und das Kind schickt er dann runter.
2 Jahre lang hatte der Vater die Tochter missbraucht. Während die Mutter zur Arbeit ging, schickte er den Sohn zum Spielen. Er blieb alleine mit der Tochter. Fatma hat sich schon lange von ihrem Mann getrennt. Sie und die Kinder sind heute noch in psychotherapeutischer Behandlung. Für die 35-Jährige war die Anzeige gegen den Mann und die Scheidung ein schwieriger Schritt. Geholfen haben ihr die deutschen Nachbarn. Ihnen konnte sie sich anvertrauen. Sie wussten, was zu tun ist, begleiteten sie zur Polizei.
Die Türken wollten mit der Sache nichts zu tun haben. Sie haben gesagt, das ist eine Schande, das ist auch, weil die Türken Muslime sind. Auch mit der Religion konnte man das nicht vereinbaren. Ich sollte dann das stillschweigend machen.
Seit einigen Jahren ist der sexuelle Missbrauch von Kindern bei den christlichen Kirchen und den angeschlossenen Organisationen ein Thema. Bei den Muslimen wird er es gerade. Johannes Wilhelm Röhrig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für sexuellen Missbrauch, hat sich vor einem Jahr sowohl mit den jüdischen als auch den muslimischen Verbänden in Verbindung gesetzt, damit auch hier eine offene Diskussion über das Thema stattfindet. Auf muslimischer Seite wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Muslime zunächst eine Broschüre rausgegeben.
Als ersten Schritt haben wir gemeinsam ein erstes Informationsmaterial erarbeitet, einen Flyer unter dem Titel »Wer hilft mir helfen?« Der Flyer informiert über sexuelle Gewalt und über Täterstrategien. Er informiert darüber, wie und wo man Hilfe finden kann und warum Schutzmaßnahmen in Einrichtungen so wichtig sind.
Die Broschüre gibt es auf Türkisch, Arabisch und Deutsch. Sie wendet sich an Familien und alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben. So Schulen, Kindergärten, Jugendvereine und vieles mehr. Ein erster Schritt, den Hamidiye Ünal begrüßt. Die Kölner Psychotherapeutin betreut in erster Linie Musliminnen. Sie ist immer wieder erstaunt, wenn sie auf Mütter trifft, deren Kinder von den nächsten Verwandten missbraucht worden sind. Wie kann sowas unter Muslimen passieren? Der Glaube muss einen doch schützen, hört sie sie immer wieder sagen.
Muslim zu sein oder Glauben zu haben, heißt das nicht, dass sie nicht an Kind rangeht und so ein Glauben schützt das Kind vor sexuellen Missbrauch. Nicht. Die Gesellschaft schweigt darüber, tabuisiert und tut, als ob es nichts geschehe.
Hamidiye Ünal ist überzeugt, dass hier ein Umdenken der islamischen Welt erfolgen muss. Nur wer offen über Sexualität redet, kann auch offen über den Missbrauch sprechen.
Ich wünsche mir eine kritische Auseinandersetzung in allen muslimischen Moscheen, Gemeinden, Jugendverbänden, nicht verheimlicht und unter den Teppich gekehrt wird, als ob es sowas im Islam nicht geschehen würde.
Fatma, selber gläubige Muslimin, hat den Missbrauch nie mit dem Islam in Verbindung gebracht. Ihr Mann und seine Familie, die das wusste und ihn geschützt hat, waren ihrer Meinung nach das Problem. Und doch ist sie froh, dass die Thematik jetzt eine breite Öffentlichkeit erreicht, damit so etwas keinem Kind mehr widerfährt. Sie ist stolz auf sich. Eine einfache Frau aus einfachen Verhältnissen hat sich gewehrt und damit die Kinder und sich gerettet.
Ja, sehr, dass ich das alles geschafft habe für meine Tochter. Dass ich nicht verheimlicht und geschwiegen habe, sonst hätte ich das Leben lang bereut. Und das hätte mich innerlich aufgefressen.
Fachbücher, Symposien, Podiumsdiskussionen, das alles darf man erwarten, wenn Religionswissenschaftler ihre Forschungsergebnisse präsentieren. Und so bleiben sie dann mit ihren Erkenntnissen oft unter sich und kommen höchstens mal als Experten ins Gespräch, hier bei WDR 5 zum Beispiel oder in Talkshows. Die Forscher des Zentrums für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Uni Bochum haben eigentlich auch nichts gegen all diese Präsentationsformen, doch ihre neuesten Erkenntnisse über religiöse Zeichen in der Stadt, die wollen sie einmal ganz anders veröffentlichen. Mit einer Ausstellung im Kunstmuseum Bochum. Dazu haben sie drei Fotokünstlerinnen nach Amsterdam, London und Berlin geschickt. Und was dabei rauskommt, wenn Religionsforscher und Fotografinnen zusammenarbeiten, das hat Helene Pawlitzki sich angeschaut.
Als Künstlerin, man denkt nicht sofort, sondern ich würde sagen, man sieht erst mehr innere Bilder.
Ein türkischer Bäcker, eine unscheinbare Tür, daneben ein noch unscheinbareres Schild. Fatih Camil, Amsterdam.
Ja, das ist halt so ein Ort, den man kennen muss, wo man ganz genau hinschauen muss, um ihn überhaupt als religiösen Ort zu erkennen.
Ein Gebäude hinter einem hohen Eisenzaun, unscharf, schwarz-weiß. Ist das eine Kuppel?
Wer trifft da aufeinander? Wie reagieren die Menschen aufeinander? Wie reagieren die Menschen auf die Orte?
Streetfood-Stände vor einer Kathedrale. Es gibt Spiced Chai, Grillwürstchen und indische Gemüsepfanne.
Mir ist es auch wichtig, kein vollständiges Bild zu zeigen, sondern auf die Lücke aufmerksam zu machen.
Wo wird Religion in unseren Städten sichtbar? Und welche Auswirkungen hat das auf die Menschen in den Städten? Daran forschen Religionswissenschaftler aus den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland seit 2013 gemeinsam. Ganz genau angeschaut haben sie sich je einen Bezirk in ihren drei Hauptstädten mit offenen Augen für
religiöse Manifestationen, Architekturen, Events, Rituale, Prozessionen, Bekleidung, Texte, also wie sich Religion im weitesten Sinne und die Vielfalt von Religion im Stadtraum zeigt.
So die Religionswissenschaftlerin Susanne Lahnwert, die das Forschungsprojekt koordiniert hat. Ihre Ergebnisse trugen die Forscher aber nicht auf den nächsten Kongress, sondern nach Essen, zu drei Studentinnen der Folkwang-Universität der Künste. Die griffen zur Kamera und suchten in Berlin, London und Amsterdam nach einem neuen Blick auf das Sakrale im Urbanen. Tanja Reinicke war eine von ihnen.
Die Orte sind vorgegeben gewesen, ansonsten hatten wir jegliche Freiheiten. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir untereinander sofort überlegt haben, wie können wir möglichst drei unterschiedliche Positionen besetzen.
Herausgekommen ist nun eine Ausstellung im Kunstmuseum Bochum. Präsentiert werden Fotos und eine Videoinstallation neben klassisch musealer Information über Geschichte und Gegenwart der ausgewählten Orte. Wissenschaftliche Eindeutigkeit versus künstlerische Mehrdeutigkeit. Ein Konflikt?
Das versuchten wir insofern zu vermeiden, als dass wir es ja sehr gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen wollen. Also wir versuchen nicht etwa die künstlerische Perspektive glatt zu bügeln auf irgendeine wissenschaftliche Aussage, sondern wir lassen sie stehen als eine eigene Aussage.
Sagt die Projektkoordinatorin Susanne Lahnwert. Als Experiment bezeichnen alle Beteiligten die Ausstellung. Ein Experiment in der Vermittlung von Wissen. Die Künstlerinnen wollen dem Besucher einen anderen, neuen Blick auf das Thema eröffnen, sagt eine von ihnen, Henriette Krise.
Ich denke, allein dadurch, dass wir sehr sensibilisiert wurden für die verschiedenen Orte und die religiösen Zeichen, haben wir vielleicht andere Sachen entdeckt und zeigen die, sodass auch der Besucher am Ende auch offener durch die Welt geht.
Offenheit hat das Projekt auch den Wissenschaftlern abgefordert. So hat sich die Fotografin Tanja Reinicke dazu entschieden, völlig unscharfe Bilder zur Ausstellung beizutragen. Eine nicht sehr subtile, aber effektive Art, die religiösen Symbole im Umfeld der Moscheen, Kirchen und Begegnungsstätten zu verfremden. So regen die Bilder tatsächlich zum Nachdenken an, beziehungsweise zur Diskussion, erzählt Susanne Lahnwert.
Ich formuliere es vorsichtig. Hätten wir nur mit dieser Künstlerin zu tun gehabt, wäre es, glaube ich, zum Eklat gekommen, weil doch auch und gerade in Wissenschaftskreisen der Glaube an das Bild vorherrschend ist und dass das Foto doch bitte schön abbilden solle. Und Tanja Reinicke mit ihrer Unschärfe streicht diese Erwartung nun komplett durch und erzeugt dabei aber tatsächlich andere Blickweisen.
Bleibt noch die Frage, ob das Experiment aus Sicht der Besucher funktioniert. Wer in der Ausstellung einen roten Faden erwartet, der zur Erkenntnis führt, wird enttäuscht. Beim Versuch, drei verschiedene Schwerpunkte aus fünf verschiedenen Perspektiven von sechs Forschern zu einem Thema zu zeigen, zerfasert die Ausstellung inhaltlich ein wenig. Die Fotos bieten einen interessanten Mehrwert. Schade ist die konservative Auswahl der religiösen Zeichen, hauptsächlich Moscheen und Kirchen. Was ist mit dem Rastafari-Straßenmusiker, dem Kreuz im Dekolleté der Studentin, dem Halal-Schlachter auf dem Hinterhof? Ein nettes Gimmick stimmt versöhnlich. Eine Karte mit religiösen Orten rund ums Bochumer Kunstmuseum zum Mitnehmen. Ideal für den Stadtguerilla auf der Jagd nach dem Sakralen im Urbanen.
Also ich habe dieses Blatt zum Mitnehmen bekommen von Helene Pawlitzki und ich finde es einigermaßen abstrakt, richtig künstlerisch. Blassgrau mit schwarzen Linien erinnert vage an einen Stadtplan und 5 Punkte sind auch drauf. Aber Sie können hingehen, sich auch so ein Blatt holen und dann versuchen, die religiösen Orte in Bochum zu finden. Die Ausstellung The Urban Sacred ist noch zu sehen im Kunstmuseum Bochum bis zum 3. April.
Und was noch?
Was noch? Bei Diesseits von Eden.
Ja, was hat sie sonst noch bewegt, die Welt der Religionen?
Zum Beispiel Schweinefleisch.
Wie kann Schweinefleisch die Welt der Religionen bewegen?
Muslime und Juden dürfen ja keines essen.
Ach, richtig.
Und deswegen gibt es Kitas und Schulen, die aus Rücksicht auf Muslime und Juden kein Schweinefleisch anbieten.
Ja und?
Die schleswig-holsteinische CDU hat dann den Antrag gestellt, die Landesregierung solle sich für den Erhalt von Schweinefleisch in Kitas und so weiter einsetzen. Und die sozialen Medien haben dann das Gerücht verbreitet, die CDU fordere eine Art Schweinefleischpflicht in öffentlichen Kantinen.
Kotelettzwang? Die armen Schweine.
Hat die CDU eigentlich nie gefordert. Trotzdem gab es reichlich Spott. Die Grünen sprachen von einer Schweineideologie. Und der Hamburger Weihbischof Jaschke hat den vermeintlichen CDU-Antrag mit Vehemenz abgelehnt.
Ja, logisch. Der hatte vermutlich als Katholik die Sorge,
welche?
Dass diese angebliche Schweinefleischpflicht auch freitags gelten könnte.
Neuerdings haben offenbar Eltern auch schon mal den Wunsch, ihr Kind während einer Grillparty im Garten taufen zu lassen. So jedenfalls hieß es bei einer Kirchentagung über das Thema Taufe.
Doch, das ist vermutlich nur eine Frage der Formulierung.
Inwiefern?
Es macht einen Unterschied, ob ich anlässlich einer Grillparty taufe oder
ja?
Ob ich anlässlich einer Taufe grille.
Also bei dieser Tagung hieß es auch, dass immer häufiger Taufen außerhalb von Kirchen gefragt seien und dass das Taufalter immer höher werde.
Das ist gut christlich.
Wieso?
Ja, selbst Jesus wurde außerhalb einer Kirche getauft und war schon um die 30. Noch was?
Ja, etwas Trauriges. In der streng islamischen Provinz Aceh in Indonesien ist ein junges Paar, er 21, sie 19 Jahre alt, öffentlich ausgepeitscht worden.
Mein Gott, warum das?
Die beiden sind alleine gesehen worden, aber sind nicht verheiratet. Und dafür gab es dann je 10 Peitschenhiebe. In Neuseeland ist es offenbar angenehmer für junge Paare.
Keine Peitsche.
Nur Spaghetti.
Bitte?
In Neuseeland darf jetzt auch bald die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters offiziell Paare trauen. Und es gibt auch schon die ersten Heiratswilligen.
Was verkündet denn diese Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters?
Unter anderem wohl, dass man über sich selbst und über alle anderen lachen sollte. Nichts, so sagen deren Anhänger, sei heilig. Es gäbe kein Dogma. Jeder Glaube dürfe in Zweifel gezogen werden.
So liberal sind die?
Ja, offenbar.
Und sie nennen sich trotzdem Kirche?
Sonst noch was?
Bei Diesseits von Eden?
Das hat sie bewegt. Die Welt der Religionen.
Im Diesseits kommt nichts nach Wolfgang Mayers. Was noch? Ich bin Christina Maria Purkert. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Hier können Sie den gleich gestalten und genießen mit dem Zeitzeichen. Darin geht es heute um die amerikanische Künstlerin Georgia O'Keeffe. Machen Sie es gut.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.